Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Während Deutschland und Frankreich in Sachen künstlicher Intelligenz auf Tuchfühlung gehen, diskutieren die Regierungschefs der EU-Länder beim Europagipfel in Granada über mehr als nur ein Streitthema. Mehr zu beidem erfahren Sie heute von unseren Auslandskorrespondenten. Es ist Freitag, der 6. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Die EU will wieder wachsen. Dieses klare Signal, das geht vom Europagipfel im spanischen Granada aus. Am Donnerstag und Freitag haben rund 50 europäische Staats- und Regierungschefs über die Zukunft der Europäischen Gemeinschaft gesprochen. Denn wenn der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eins verdeutlicht hat, dann, dass jedes Nicht-EU-Land Aggressoren wie Putin einen Nährboden bietet. Und so hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, also der Gastgeber des Europagipfels, die Ambition laut gemacht, die Union von aktuell 27 in den kommenden Jahren auf 35 Mitgliedstaaten zu erweitern. Soweit so gut. Genug Bewerberländer gibt's auf jeden Fall, weit mehr als nur die Ukraine. Genauso allerdings gibt es ein großes Aber. Um zu wachsen und um trotzdem handlungsfähig zu bleiben, sich also auch bei strittigen Themen nicht andauernd gegenseitig zu blockieren, muss die EU erstmal einige Reformen anstoßen. Wie die aussehen könnten, das erzählt uns gleich unser Brüssel-Korrespondent Moritz Koch. Er ist nämlich gerade vor Ort in Granada und gewährt uns ein paar Einblicke in dieses, ja, doch sehr konfliktgeladene Spitzentreffen. Zuvor aber spreche ich noch mit einem anderen Kollegen aus dem Ausland, nämlich mit unserem Korrespondenten Gregor Waschinski aus Paris. Deutschland und Frankreich planen nämlich gerade eine gemeinsame KI-Allianz, die als Blaupause für ganz Europa dienen soll. Am Montag und Dienstag treffen sich Regierungsvertreter beider Länder in Hamburg, um über eine entsprechende Strategie zu beraten. Das Ziel ist es, Europa im Bereich der künstlichen Intelligenz fitter und wettbewerbsfähiger zu machen. Was passieren muss, damit das gelingt, das hören wir gleich. Ein letztes Mal in dieser Woche schauen wir jetzt aber erstmal auf die Märkte und zwar mit unserem Finanzredakteur Markus Hinterberger. Hallo.
Hallo Lena, grüß dich.
Markus, wie immer würde ich gerne mit dem DAX anfangen. Der ist heute leicht im Plus. Woran lag's?
Ja, der DAX ist heute ein bisschen ins Plus gedreht oder beziehungsweise der DAX ist leicht im Plus, aber halt nur ein Prozentchen. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass sich die Anleger jetzt so ein Stückchen schon noch vorbereiten auf das, was in den USA da dreut, weil dort werden Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht und die können unter Umständen auch dafür sorgen, dass sich der DAX jetzt nochmal zum Wochenausklang nach unten bewegt und deswegen ist der DAX leicht nach oben gestiegen. Wie gesagt, so ein Prozentchen. Um die Mittagszeit waren wir bei einem anderthalben oder knapp 2% und jetzt geht es so langsam ein bisschen runter. Aber wenn die Arbeitsmarktzahlen in den USA aus börsianer Sicht okay sind, dann wird der DAX einfach jetzt weiter dümpeln, so knapp über der 15.000er Marke. Als ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren wir bei 15.100 Punkten.
Warum sind denn die Arbeitsmarktzahlen aus den USA so wichtig für die Börsianer?
Das hängt damit zusammen, in den USA, wenn da die Arbeitsmarktzahlen, also wenn da mehr Leute in Lohn und Brot sind, wird die US-Notenbank, die Federal Reserve, sofort hellhörig und merkt so, oh, das könnte wieder mehr Inflationsdruck bedeuten. Mehr Inflationsdruck heißt automatisch für die Notenbanker dort drüben, die Zinsen müssen steigen. Mhm. Und dann wiederum steigende Zinsen sind natürlich schlecht für die Aktienmärkte. Und man geht allerdings davon aus, dass die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt wieder so sein werden, dass sie pro Aktienmärkte sind. Also das heißt, dass tendenziell ein paar weniger Leute dort in Lohn und Brot sind, wie es auch in den vergangenen Monaten so war. Das heißt also, viele hoffen, dass es positiv aus börsianer Sicht ausgehen wird.
Bei dieser Erwartungshaltung, wie hat die Wall Street da eröffnet?
Ja, auch ähnlich wie der DAX, also mit so einem leichten Plus. Und jetzt wartet man eben ab, was passiert, welche Zahlen da kommen. Und dann kann es natürlich auch wieder Ausschläge nach oben geben. Mhm. Aber wie gesagt, man weiß es noch nicht, was da aktuell kommen wird. Und wie gesagt, das ist noch ein bisschen offen.
Gibt es denn mehr Sicherheit beim Ölpreis heute?
Ja, der Ölpreis ist wieder gesunken. Also vergangene Woche, wenn wir da gesprochen hätten, vergangenen Freitag, da wäre zum Beispiel das Fass, das Barrel von der Nordseesorte Brent, was ja immer so eine Referenzsorte ist, neben ein paar anderen im Ölmarkt, da hätte die noch $92,50 gekostet und jetzt sind wir bei rund $85. Was man auch, was wahrscheinlich die eine oder der andere auch wahrscheinlich schon gemerkt hat, wenn man an einer Tankstelle vorbeifährt, dass Treibstoff ist wieder ein bisschen günstiger geworden.
Jetzt habe ich einfach den Ölpreis dazwischen gequetscht. Wir haben noch gar nicht über Einzelwerte gesprochen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Guten an und Zalando ist dir da aufgefallen.
Genau. Also Zalando ist jetzt endlich bei den Guten dabei, weil die Zalando-Aktie war eigentlich im Jahresverlauf bislang eigentlich eher immer das Schlusslicht im DAX oder war eher so ein, wie man im Marktsprech sagt, so ein Underperformer. Und die hat heute einen ordentlichen Sprung hingelegt, gute 5%. Könnte man sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, Zeit wird's, dass auch mal ein Wert, der nicht so gut war, langsam sich wieder da rappelt. Weiterhin gut läuft's allerdings bei Heidelberg Materials. Mhm. Das ist früher bekannt unter dem Namen Heidelberg Zement. Da kann man sich dann auch mehr drunter vorstellen, was sie so herstellen. Und der Zementkonzern, der hat insgesamt schon ein gutes Börsenjahr und jetzt gab es heute nochmal positive Analystenberichte. Da ging es auch nochmal leicht nach oben.
Schlecht auf der anderen Seite lief's, oder schlechter auf jeden Fall, lief's bei LEG.
Genau, Deutschlands zweitgrößter Vermieter, hat heute bekannt gegeben, oder der Vorstandsvorsitzende hat bekannt gegeben, dass die Mieten dort steigen. LEG hat ungefähr 170.000 Wohnungen, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Teilen der Republik. Und da hat der Vorstandsvorsitzende Lars von Lackum gesagt, wir müssen die Mieten steigern, weil wir sonst nicht mehr rentabel arbeiten. Und jetzt könnte man natürlich meinen, aus Aktionärssicht sind steigende Mieten für einen Wohnungskonzern gut. Mhm. Aber es herrscht im Immobiliensektor eine gewisse Unsicherheit, dass dann man sagt, okay, jetzt müssen die Mieten erhöhen, wer weiß, wie es denen sonst noch so geht. Okay. Und jetzt heute ist ja die Expo Real zu Ende gegangen, Europas größte Immobilienmesse. Und da war die Stimmung auch ein bisschen geprägt von einer Atmosphäre des, wir wissen noch nicht so genau, wie es weitergeht. Man hat versucht, gute Stimmung zu machen. Aber wenn man genauer hingehorcht hat, hat man gemerkt, dass es bei vielen Marktteilnehmern dann doch nicht so rosig ausschaut. Und ich glaube, das ist ein Stück weit der Punkt, warum LEG jetzt unter den Verlierern im DAX ist. Allerdings, das ist kein Kurseinbruch, sondern da sind wir bei 2-3% im Minus.
Bevor ich dich dann jetzt ins Wochenende schicke, Markus, ist dir noch was anderes aufgefallen?
Ja, also was momentan auch noch ein ganz spannender, sage ich mal, Trend ist, ist, dass sich Anleger mehr von Dividendenaktien trennen. Hintergrund ist der, wenn die Zinsen hoch sind, also wenn ich für eine Staatsanleihe wie eine deutsche Bundesanleihe oder US Treasuries, wenn ich da hohe Zinsen bekommen kann, dann mache ich die Rechnung auf und sage, habe ich auf der einen Seite einen guten Dividendenzahler, und auf der anderen Seite aber einen wirklich sicheren Zins. Und dann entscheiden sich viele für den sicheren Zins, der genauso hoch ist wie die Dividende anderswo. Und deswegen sind die Dividendenzahler, wo vor allen Dingen Lebensmittelkonzerne wie zum Beispiel Unilever oder der Bierbrauer AB InBev dazugehören, da haben sich jetzt einige Anleger von den Aktien getrennt. Deswegen sind die ein bisschen unter Druck momentan.
Dann jetzt aber, Markus, schönes Wochenende und vielen Dank.
Das wünsche ich dir auch. Schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.
Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
So, und nun wollen wir mal über die Pläne sprechen, die Deutschland und Frankreich gerade gemeinsam in Sachen künstlicher Intelligenz schmieden. Mit zugeschaltet ist dafür aus Paris unser Korrespondent Gregor Waschinski. Hallo.
Hallo Lena.
Gregor, Forschungsministerin Stark-Watzinger, die hat ja dem Handelsblatt kürzlich gesagt, das deutsch-französische Tandem, das sei von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, KI als, Zitat, Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts europäisch zu denken. Jetzt war allerdings das Verhältnis zwischen den beiden Ländern zuletzt eher, ja ich sag mal, holprig. Was soll also ausgerechnet diese Verbindung so stark machen?
Frankreich und Deutschland suchen natürlich auch nach neuen Themen, wo sie abseits der Problemfelder, die ich vielleicht auch noch gleich kurz ansprechen werde, auch ein gemeinsames Signal für die Zukunft senden können. Und das Ganze passiert Anfang kommender Woche in Hamburg, ein zweitägiges Regierungstreffen, obwohl es eigentlich kein klassisches Regierungstreffen ist. Es ist mehr eine Klausur, informell. Abends trifft man sich beim Wein, man möchte gemeinsam auf der Elbe Boot fahren. Und da geht es um die schwierigen Themen, also die Strommarktreform in Europa, die gemeinsamen Rüstungsprogramme, wo es einige Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Aber man möchte sich eben nicht nur mit den Problemen befassen, sondern auch neue Signale der Zusammenarbeit senden. Und da kommen wir jetzt zum Thema KI. Man möchte eben diese technologische Revolution gemeinsam angehen und da die Kooperation ausbauen bei Forschung und auch im industriellen Bereich, sozusagen in Hamburg ein Fundament legen für eine gemeinsame KI-Strategie.
Und die Hoffnung ist ja mit dem Treffen den anderen EU-Ländern die Augen auch so ein bisschen hinsichtlich der Bedeutung der KI-Entwicklung für Europa zu öffnen. Ich frage mich nur vor diesem Hintergrund, warum man das Ganze dann nicht von vornherein in ein EU-Setting setzt.
Also die Augen in der EU beim Thema KI sind schon ziemlich weit offen, wobei man sie, glaube ich, noch ein bisschen weiter öffnen könnte. Aber die EU-Kommission ist auf dem Feld der KI schon sehr aktiv. Und diese KI-Kooperation, das, was Deutschland und Frankreich da planen, muss man auch ein Stück weit komplementär dazu sehen. Aber es gibt in Berlin und Paris eben auch den Wunsch, dass man eine bilaterale Verzahnung bei diesem wichtigen Thema hinbekommt und damit auch Europa mehr Schwung bei dieser technischen Revolution gibt. Und ich habe im Vorfeld mich auch ein bisschen im Élysée umgehört. Und da hieß es eben, dass man sich von diesem Treffen in Hamburg eine klare Botschaft erhofft, dass Europa ein Kontinent der KI-Entwicklung wird und auch werden muss. Und der deutsch-französische Motor soll dann auch ein Stück weit Motor für mehr KI in Europa werden.
Also so ein bisschen als Vorbild dienen.
Genau, und man versucht auch vielleicht die Akzente ein bisschen anders zu setzen als in der EU-Kommission. Es gibt ja auch Kritik an Brüssel, vor allem auch aus der Tech-Branche, dass die Kommission da mehr an Regulierung von KI als an Innovationsförderung interessiert sei. Und das weist man in Brüssel natürlich zurück. Und man sagt, man hat verschiedene Förderprogramme aufgelegt, zum Beispiel Digital Europe, Horizon Europe, wo auch jeweils mehr als 1 Milliarde in KI fließt. Aber dennoch hat sich so ein Eindruck festgesetzt, dass vielleicht etwas weniger Regulierung und etwas mehr Innovationsförderung wichtig wäre.
Jetzt muss man ja sagen, die KI-Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, die beginnt nicht bei Null, richtig?
Die beginnt nicht bei Null. Deutschland und Frankreich haben schon im Aachener Vertrag 2019, also das ist der Nachfolgevertrag zum Élysée-Vertrag der deutsch-französischen Freundschaft, der damals in Aachen geschlossen wurde, haben sie schon eine Zusammenarbeit bei der KI-Forschung vereinbart. Und es gibt auch schon seit einigen Jahren eine Partnerschaft zwischen dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Energie und dem französischen Pendant, das heißt INRIA. Doch die Aufgabe, die bleibt natürlich riesig, auch weil sich seit 2019 natürlich sehr viel verändert hat. Die KI hat enorme Fortschritte gemacht. 2019 wussten wir ja, oder gab es ChatGPT noch gar nicht. Und man hätte sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, was das für eine rasante Entwicklung ist. Und auf diese rasante Entwicklung möchte man jetzt Antworten finden.
Dann würde ich sagen, machen wir mal Nägel mit Köpfen. Wie könnte denn so eine gemeinsame KI-Strategie in der Praxis aussehen? Also welche Punkte gehören auf die Liste, damit die deutsch-französische Zusammenarbeit hier erfolgreich ist, damit wir wettbewerbsfähig und unsere Fachkräfte hier bleiben, insbesondere auch vor dem Hintergrund der geplanten KI-Regulierung der EU?
Auf die Nägel mit Köpfen warte ich selbst auch noch und die Details sind schon noch etwas unklar. Im Vorfeld wollte man sich auch nicht zu sehr in die Karten blicken lassen. Andererseits kann man auch nicht erwarten, dass da jetzt eine fertige KI-Strategie vorliegt, sondern es geht dann um verschiedene Bereiche, die man besprechen möchte, auch im informellen Rahmen. Man lädt Experten ein, es gibt verschiedene Arbeitssitzungen, es geht um das Thema Forschung natürlich, es geht um das Thema Ausbildung, Fachkräfte, Regulierung, haben wir schon gesprochen, Umgang mit gesellschaftlichen Risiken von KI und ganz wichtig natürlich die Infrastruktur. Das heißt, diese Supercomputer mit hoher Rechenleistung, die für die Entwicklung von KI-Modellen erforderlich sind. Und das sind eben die Pisten, wo man jetzt gemeinsam was aufsetzen möchte. Und wird auf jeden Fall ein Fundament geben. Und die Details in der Tat, da müssen wir vielleicht auch Anfang nächster Woche vielleicht auch darüber hinaus noch abwarten.
Die Supercomputer hast du angesprochen. Ist das auch das, was sich die deutschen und französischen KI-Startups wünschen? Also wir haben ja Aleph Alpha und Nionic aus Deutschland. Wir haben Mistral AI aus Frankreich. Haben die sonst noch irgendwelche Wünsche vor dem Treffen geäußert?
Mhm. Also direkte Wünsche an das Treffen nicht. Also allgemein ist in der Branche natürlich dieser Wunsch zu vernehmen, nicht zu viel Regulierung, um damit eben die Innovationskraft nicht zu schwächen. Und natürlich das Thema Zugang zu Supercomputern, das du ja auch gerade noch mal erwähnt hast. Und da besteht schon noch erheblicher Investitionsbedarf in Europa. Meine Kollegin Larissa Holski, die mit anderen Kollegen auch an dem Text mitgearbeitet hat, hat im Vorfeld mit dem Mistral-Chef Arthur Mensch gesprochen. Also Mistral ist ein sehr vielversprechendes französisches KI-Startup, das binnen weniger Wochen mehr als 100 Millionen Euro eingesammelt hat, sein erstes Sprachmodell vorgelegt hat. Und eben der Mistral-Chef hatte erklärt, dass die Entwicklung dieses Sprachmodells, dass man dabei eben auf einen amerikanischen GPU-Cluster zurückgegriffen hat. Also ein GPU-Cluster ist ja so ein Zusammenschluss von leistungsstarken Grafikprozessoren. Und das Ganze ist dann die Grundlage für das maschinelle Lernen. Das trainiert sozusagen auch die KI. Und Arthur Mensch hat Larissa gesagt, dass man natürlich auch gerne auf einen GPU-Cluster in Europa zurückgegriffen hätte, auf einen europabasierten Supercomputer. Aber es war dann auch ein bisschen aus der Not geboren, dass man dann nach Amerika gegangen ist. Und das zeigt eben auch, was da noch für Nachholbedarf ist. Zumal ja auch die Zahl der Startups, die sich jetzt mit KI befassen in Europa, gerade stark ansteigt. Also die Infrastruktur, die muss kommen.
Das Wort zum Sonntag. Gregor, wie die Beratungen gelaufen sind, das lesen wir wahrscheinlich spätestens am Dienstag dann beim Handelsblatt, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin dann auch Anfang nächster Woche in Hamburg und schau mal, was da mit den Nägeln und den Köpfen passiert.
Gregor, danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Apropos Handelsblatt, unsere Homepage, die hat übrigens einen neuen Look, das ist Ihnen vermutlich schon aufgefallen. Und wir feiern diese neue Optik mit einem Angebot für Sie daheim. Unter handelsblatt.com/mehrfinanzen können Sie unser Digital-Abo jetzt 6 statt 4 Wochen lang für 1 Euro testen. Die Beitrittsverhandlungen für die Ukraine, die werden wahrscheinlicher, wohl auch, weil das Land bald womöglich nicht mehr mit Unterstützung aus den USA rechnen darf. Die Zukunft der Ukraine ist auch beim Europagipfel in Granada Thema und vor Ort ist unser EU-Korrespondent Moritz Koch. Hallo.
Hallo, Lena.
Moritz, und man hört ganz deutlich, dass du vor Ort bist. In der Tiefgarage, hast du gesagt, sitzt du.
Ja, das Pressezentrum ist tatsächlich in der Tiefgarage eingerichtet worden. Drittes Untergeschoss, die Decken sind niedrig, der Lautstärkepegel hoch. Insofern interessante Arbeitsatmosphäre.
Aber wir verstehen dich trotzdem gut, das ist die Hauptsache. Du hast kürzlich einen Kommentar dazu geschrieben, in dem du sagst, das Beitrittsverfahren würde einen Reformzwang in der EU auslösen. Wo müsste sich die EU anpassen, deiner Meinung nach?
Ja, also man muss sehen, wer da gerade beitreten will der EU. Das ist die Ukraine und das sind die Länder des Westbalkans. Und all diese Staaten sind ökonomisch weit von dem Wohlstandsniveau entfernt, das in der EU bisher herrscht. Das heißt, diese Länder würden beitreten und sofort Hilfen der EU bekommen. Und dadurch würden andere Staaten, die bisher unterstützt werden aus Brüssel, weniger Geld bekommen, vielleicht sogar Geld einzahlen müssen. Sie würden also zu Nettozahlern. Das würde heftige Verteilungskonflikte hervorrufen, weil auch Länder wie Rumänien oder Bulgarien ja noch einen großen Weg vor sich haben, um an das Wohlstandsniveau anzuknüpfen, das beispielsweise inzwischen in Polen herrscht. Also es würde eine große ökonomische Imbalance, ein Ungleichgewicht geschaffen, das ausgeglichen werden müsste durch institutionelle Reformen in der EU. Man müsste sich darüber Gedanken machen, wie die Strukturförderung in Zukunft aussehen soll, ob man bei dem alten Modell bleiben kann, ob man womöglich Übergangsfristen schafft für diese neuen Staaten, in denen sie erstmal weniger Geld bekommen. Auch die gemeinsame Agrarpolitik muss überprüft werden. Ansonsten würde fast der gesamte Agrarhaushalt an die Ukraine gehen in Zukunft.
Zentral ist ja auch die Frage, ob die Kosten, die so ein Beitritt der Ukraine bringen würde, tragbar sind. Welche Stimmen sind dahingehend beim Europagipfel zu vernehmen?
Also bisher halten sich die Skeptiker zurück. Man will jetzt auch nicht unsolidarisch wirken, bis auf Staaten wie Ungarn, die sowieso den Kurs der Unterstützung der Ukraine kritisieren, hält man sich hier jetzt zurück, offen Kritik zu üben. Es ist aber ganz klar, dass es intern, sobald dieser Reformprozess wirklich in Gang gerät und ernsthaft diskutiert wird, ganz erhebliche Widerstände geben wird. Es sind eben die Länder, die ich ansprach, die ökonomisch etwas zu verlieren haben. Aber es sind auch kleinere EU-Länder, die bisher davon profitieren, dass es in allen wichtigen strategischen Fragen der EU, vor allem in der Außenpolitik, Einstimmigkeit braucht. Das heißt, jedes Land kann einen Beschluss verhindern. Und das ist einer der Punkte, die aus Sicht der großen Länder wie Deutschland und Frankreich auch reformiert werden müssen, damit die EU auch mit 35 Mitgliedern statt wie jetzt 27 handlungsfähig bleibt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Wichtiger Punkt, ja. Wie realistisch ist das, dass an diesem Einstimmigkeitsprinzip geschraubt wird?
Ja, das ist sehr schwer abzuschätzen. Also bisher sind alle Reformversuche gescheitert. Wir haben es jetzt nun aber in Europa mit einer Kriegssituation zu tun. Und wenn jemals die Chance bestand, die EU zu reformieren, dann jetzt, weil die Europäer schon erkannt haben, dass sie auf ihrem Kontinent für Stabilität sorgen müssen. Diese Einschätzung wurde jetzt diese Woche noch verstärkt durch die Ereignisse in Washington und die Tatsache, dass die Republikaner mit ihrem Chaos in den eigenen Reihen die Fortführung der Ukraine-Hilfen bis auf Weiteres blockieren, sodass Europa im Moment alleine dasteht, Stand jetzt. Und dafür muss die EU handlungsfähiger werden.
Was ist denn eigentlich aus den Befürchtungen geworden, Russland könnte seine Angriffe, sofern es zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine kommt, auf andere EU-Länder ausweiten, wenn man ja der Ukraine in diesem Maße die Hand reicht?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Die EU hat ebenso wie die NATO eine Beistandsklausel, also ein Angriff auf ein EU-Land müsste auch von allen EU-Ländern beantwortet werden. Aber das ist ein theoretischer, bisher ungetesteter Bündnisfall. Man wird mit dem Beitritt der Ukraine in jedem Fall so lange warten, bis der Konflikt entschieden ist. Ein Land mit unklaren Grenzen wird die EU wahrscheinlich nicht aufnehmen. Da wird es große Widerstände geben. Insofern ist auch der Zeitrahmen, der zum Teil diskutiert wird. EU-Ratspräsident Michel etwa spricht davon, dass schon 2030 die Ukraine Mitglied sein könnte. Dieser Zeitrahmen ist nicht besonders realistisch, weil einfach keiner weiß, wie lange der Krieg noch dauert. 2 Jahre, 6 Jahre, es kann niemand sagen. Der russische Präsident Wladimir Putin setzt darauf, dass der Westen müde wird, kriegsmüde. Und deswegen versucht er, den Krieg in die Länge zu ziehen.
Moritz, jetzt mag der Krieg in der Ukraine zwar der geografisch nächste Konflikt sein, aber ja leider nicht der einzige. Inwiefern sind denn die Konflikte zwischen Serbien und dem Kosovo sowie auch ja, Aserbaidschan und Armenien Thema beim Gipfel?
Ja, die waren gestern auch Thema. Gestern war ja das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Das ist ein loser Verbund von Staaten, die im weitesten Sinne zu Europa zählen. Mit Ausnahme Russlands. Die Russen sind nicht eingeladen. Aserbaidschan hatte man erhofft, dass es Gespräche geben könnte, hier von den Europäern vermittelt mit der armenischen Führung, sodass es möglicherweise dazu stärkeren humanitären Hilfen für die armenische Bevölkerung in Bergkarabach oder Schutzgarantien kommen könnte. Dieses Treffen hat nicht stattgefunden. Die aserbaidschanische Führung ist dem Gipfel ferngeblieben. Das war ein großer Rückschlag für die Versuche, hier diesen Konflikt zumindest sozusagen einen Einstieg in eine Lösung zu finden. Auch im Kosovo-Konflikt gab es jetzt keine großen Lösungen. Der serbische Präsident Vucic war hier und hat versichert, dass er ein Mann des Friedens ist, aber das glaubt ihm in Brüssel fast niemand. Es gibt mehrere Länder, EU-Mitgliedstaaten, die fordern, dass Serbien sanktioniert wird dafür, dass es Konflikte schürt im Kosovo. Und dieses Thema wird auch die EU weiterhin beschäftigen.
Streiten dürften die Regierungschefs dann heute wohl auch über die gemeinsame Migrationspolitik, ist ja auch so ein Thema, was gerade medial sehr präsent ist. Besonders Polen und Ungarn sind mit der geplanten Reform des europäischen Asylsystems ja unzufrieden, nicht wahr?
Richtig. Beide haben versucht, diese Reform zu blockieren. Sie wollen auch juristisch dagegen vorgehen. Sie wurden allerdings jetzt erstmal überstimmt. Insofern werden sie hier sicherlich ihren Unmut äußern. Aber sie können jetzt nichts mehr an der Tatsache ändern, dass sich der Europäische Rat, in dem die Mitgliedstaaten organisiert sind, auf eine gemeinsame Position verständigt hat. Mit dieser Position beginnen jetzt die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Und hier will man möglichst schnell eine Lösung finden, damit dieses Gesetzespaket noch in dieser Legislaturperiode, sie endet im kommenden Sommer, verabschiedet werden kann, weil allen Regierungschefs klar ist, sie müssen hier der eigenen Bevölkerung signalisieren, dass sie dieses Problem wahrnehmen und dagegen etwas tun. Ansonsten droht die Europawahl im kommenden Sommer zu einer Protestwahl zu werden und rechtspopulistische Parteien nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern große Stimmanteile zu gewinnen.
Ja, wir hören alles in allem ganz viele Konflikte, mit denen die EU aktuell konfrontiert ist. Moritz, ist denn zu befürchten, dass das Friedensprojekt EU insgesamt scheitert?
Ja, die EU hat sich tatsächlich als Friedensprojekt lange verstanden. Sie ist ja sozusagen aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs, hat sie sich gegründet und die Schrecken dieser Zerstörung des Kontinents waren damals noch sehr präsent. Mittlerweile wird Europa wieder bedroht. Es wird bedroht von einer imperialistischen Politik im Kreml. Und zugleich wissen die Europäer, anders als im Kalten Krieg, nicht, wie sehr sie sich noch auf die Amerikaner verlassen können angesichts der innenpolitischen Konflikte in Washington. Und in dieser Lage kann die EU nicht mehr einfach nur sagen, wir sind ein Friedensprojekt und wir haben hier die Konflikte der Vergangenheit überwunden. Die Konflikte der Vergangenheit, der Imperialismus ist wieder da. Das heißt, Europa muss lernen, damit umzugehen und muss selber zu einer regionalen Ordnungsmacht werden. Die Europäer müssen mittelfristig in der Lage sein, die Sicherheit auf ihrem Kontinent selbst zu garantieren. Und wir sind davon sehr, sehr weit entfernt, trotz Zeitenwende. Borrell, der Außenbeauftragte der EU, hat gesagt, wir Europäer, hier auf dem Gipfel hat er das gesagt, wir Europäer wären nicht in der Lage, den Ausfall der Amerikaner zu kompensieren. 1,5 Jahre dauert dieser schreckliche Krieg schon. Es gibt jetzt eigentlich wenig Ausreden dafür zu sagen, wir schauen mal und wir gucken mal und wir fahren auf Sicht. Die Europäer müssen sich vorbereiten darauf, noch ganz anders herausgefordert zu werden.
Moritz, und damit danke ich dir für deine Einschätzung und schicke dir viele Grüße nach Granada.
Vielen Dank, Lena.
Ja, und falls bei Ihnen daheim jetzt noch Fragen offen geblieben sind, dann melden Sie sich gern bei uns unter today@handelsblatt.com und wir versuchen dann für etwas Erleuchtung zu sorgen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Paul Dräger. Liebe Hörerinnen und Hörer, und damit wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende. Bis bald.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.